Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und genau genommen ist das hier wieder ein Special, denn wir reden hier über drei Filme, die auf dem 34. Fantasy Filmfest laufen werden. Dieses Festival, das wir jetzt schon seit mehreren Monaten, ja könnte sagen Jahren betreuen, ist ein Festival, das in verschiedenen Städten, nämlich in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart stattfinden wird im September 2020. Und da laufen insgesamt 20, ich schätze eher sogar 21 Filme, wenn ich richtig gezählt habe, aus ja quasi Genrefilme. An 5 Tagen könnt ihr euch da richtig viel, richtig geilen Scheiß geben. Und wir hatten vorab die Möglichkeit, einen Großteil der 20 Filme zu sehen. Wir haben da auch ein bisschen Geld investiert diesmal, um da zum Beispiel irgendwelche Discs zu bekommen, um irgendwelche Leihgebühren bei Online-Streaming-Portalen zu bezahlen. Also das war hier schon uns auch irgendwie ein Anliegen, diese Filme zu besprechen. Und ja, euch die Möglichkeit zu geben, da hier eine genaue Auswahl zu treffen, was ihr sehen wollt. Denn auch beim Fantasy Filmfest ist es in diesem Jahr so, dass die Anzahl der Leute, die ins Kino kann, natürlich begrenzt ist. Es gibt hier einfach entsprechende Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Und insofern sind da gewisse Abstände auch einzuhalten und die Kinos nicht so voll besetzt, wie ihr das vielleicht von den letzten Veranstaltungen dieser Art kennt. Ja, und da wollt ihr vielleicht vorab genau wissen, auf was ihr euch einlasst. Wir beginnen daher mit der Besprechung des Films David Copperfield, Einmal Reichtum und Zurück. Hier haben wir vorab den Pressescreener bekommen und werden jetzt für euch diesen Film ausgiebig besprechen, nämlich noch etwas früher beim Fantasy Filmfest anläuft. In dem Fall sind es gewesen der liebe MJ und der Mo. Der MJ ist ein neuer Kollege, den ich noch gar nicht kenne. Es ist also total spannend zu hören, was die beiden hier aufgezeichnet haben. Aber hey, wenn der Mo mit an Bord ist, dann ist das ein Träumchen geworden, bin ich mir sicher. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Daniel Isn't Real. Ich glaube, das ist ein Horror-Thriller, so ein bisschen. Und der ist in dem Fall besprochen worden von der lieben Lida und vom Christopher. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Zu guter Letzt noch ein bisschen Mindfuck. Frightberry ist wohl total krasser, crazy Scheiß geworden und diesen krassen, crazy Scheiß besprechen in dem Fall Max, Patrick und René für euch. Auch das könnte was ganz Besonderes geworden sein, sowohl der Film als auch unsere Besprechung. Ihr könnt, wenn ihr dann Bock habt auf einen dieser Filme, gerne nochmal in unsere Shownotes gucken. Dort findet ihr Informationen dazu, wo und wie dieses Fantasy-Filmfest überhaupt stattfindet. Ich habe alle relevanten Links in die Shownotes gepackt. Und wenn ihr dann sowieso einmal da seid, könnt ihr auch gerne mal gucken, wo ihr uns auf Social-Media-Plattformen findet, wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram oder auch den Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt's die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, Feedback zu hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ebenso würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast, Föt, Podcast.de, auf Facebook und, ach, keine Ahnung, vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Wäre voll toll, wenn ihr das tätet und würde uns doch auch sehr helfen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dr. House, Dr. Who, die Rockband Uriah Heep und jede Menge Zylinder. Das alles gibt's zu sehen in dem Film David Copperfield, Einmal Reichtum und Zurück. Über deutsche Filmtitel kann man ganze Podcasts füllen, so schrecklich sind die. Aber da machen wir uns jetzt mal gar keinen Kopf. Dieser Titel macht da keine Ausnahme. Was auch keine Ausnahme ist, dass wir beim Telestammtisch eine Talentschmiede für neue Stimmen in Podcast-Milieus sind. Und deswegen freue ich mich, heute hier ganz frisch MJ Papke vorzustellen. Hallo!
Halli, hallo! Guten Abend, guten Tag und hallo!
Dein erster Auftritt bei uns. Ich hoffe, ja. Du wirst am Ende sagen, du hattest Spaß.
Ich habe jetzt schon Spaß. Ich merke es ganz deutlich.
Ja, dann fängt das ja schon mal spitzenmäßig an mit uns beiden. Wenn du magst, kannst du gerne ein, zwei Sätze über dich verlieren, damit die Leute gleich sagen, oh, den finde ich knorke, da bleibe ich dran. Wenn ich den Namen lese, dann bin ich jetzt bei jedem Podcast dabei. Oder du machst es mysteriös, das bleibt dir überlassen.
Nee, ich kann ein bisschen was erzählen. Also ich auch einfach aus dem Grunde, weil ich die Filme, die ich mir angucke, auch mal ein bisschen durch einen Teil meines Berufslebens gucken werde, nämlich durch das eines Improvisationsschauspielers. Und das finde ich, dafür ist der Einstieg mit diesem Film hier ganz wunderbar gewählt, finde ich, weil es ein Theaterstück im Film ist, finde ich.
Genau, da weiß der Zuschauer auch gleich, oder der Zuhörer hier in unserem Fall, was ihn da erwartet. Das fand ich übrigens bei dem Film auch sehr schön. Aber wir wollen hier schon offensichtlich gleich reingrätschen in den Film. Magst du uns in ein paar Zeilen erklären, worum es hier eigentlich geht?
Ganz einfach gesagt ist das halt die Lebensgeschichte des jungen und älter werdenden bis in die, ich weiß nicht, wie alt ist er denn geworden? Oder vielmehr, wie weit begleiten wir ihn denn? Ich würde sagen, so bis er 35 ist oder so, dass David Copperfield eine Geschichte, ja, wie es auch im Titel heißt, wie war es nochmal, Reichtum und
zurück.
Reichtum und zurück, ja.
Einmal Reichtum und zurück.
Ja, sind da saudumm, finde ich auch. Ich glaube auch, dass Mr. Charles John Dickens nicht einverstanden gewesen wäre damit, wobei er noch einen viel komplizierteren Titel für seine Geschichte gewählt hat.
Ja, den ich aber um einiges treffender finde, der heißt nämlich im Original The Personal History, Adventures, Experience and Observations of David Copperfield, The Younger of Blunderstone Rookery. Den Rest lassen wir mal weg, aber History, Adventures, Experience and Observation, genauso ist der Film aufgenommen. Mm-hmm.
Ja, und wollen wir gleich mal reinstarten?
Ja, gerne.
Also, ja, wie ich schon sagte, es ist sehr theatral. Es ist halt, die Anfangsszene ist schon gleich, wir beginnen in einem Theater in der im viktorianischen Großbritannien und David Copperfield tritt ans Rednerpult und erzählt seine Geschichte, nimmt die Zuschauer sozusagen an der Hand durch die Leinwand direkt zu seiner Geburt. Und finde, das ist sehr schön gemacht. Also ich habe ein bisschen gedacht, wenn es jetzt noch schneien würde und meine Mutter würde mir eine Tasse Kakao hinstellen, dann würde ich auf den Weihnachtsmann warten. Es ist so ein bisschen, man wird wirklich in die Kindheit zurückgeführt, finde ich, weil es fühlt sich an wie ein kleines Märchen.
Ja, genau, das Gefühl hatte ich auch. Ich mag den Regisseur auch sehr gerne, es ist Armando Iannucci, da werden die meisten wieder sagen, mehr. Der Name ist noch nicht so bekannt, das kann sich aber bald ändern, denn nicht nur, dass er sich verantwortlich zeichnet für Veep, diese sensationelle Comedy-Serie.
Habe ich nicht gesehen.
Hat er jetzt auch gerade was ganz Neues am Start, nämlich Avenue 5, in der auch Hugh Laurie mitspielt und die kann man derzeit bei Sky sehen. Der hat eine ganz gewisse Art Humor und dieser Film macht da keine Ausnahme. Ich meine, wenn wir uns den Cast angucken, wir haben Tilda Swinton, wir haben Dave Patel, wir haben Peter Capaldi, den letzten Doctor Who, wir haben Hugh Laurie, klar, kennen wir alle als Dr. House, wir haben Ben Whishaw, wir haben allerhand Schauspieler, die wirklich alle eine tolle Rolle spielen und in dieser theatralischen Geschichte, finde ich, von Anfang an einfach Spaß macht. Also das ganze Ding ist so bunt, das ist schnell, der steht da jetzt ganz kurz auf seiner Bühne, dann öffnet sich aber auch schon quasi die Bühne und wir sind in seinem Leben und so geht das die ganze Zeit weiter. Man hat immer das Gefühl, da kommt eine große Hand, schnappt ihn und stellt ihn an die nächste Stelle.
Ja, so ist es auch wirklich bebildert, ne? Also in dem Moment.
Ganz genau.
Es gibt wirklich auch diesen Moment, wo er in seiner Fantasie gerade in einem, also ein umgedrehtes Boot gebastelt hat und es greift dann eine Hand rein und greift ihn raus. Und in dem Fall ist es der Bösewicht. Fand ich ganz toll gemacht. Also hat mir richtig gut gefallen, dieser Moment zum Beispiel auch. Also es war schön.
Jetzt ist ja der Roman bei uns in Deutschland nicht ganz so bekannt. In England gilt das als einer der bedeutendsten Bildungsromane. Ja, ich denke, wir können ja ganz unbeleckt einfach ins Kino gehen und Spaß haben an dem Ding, weil die ganze Geschichte, auch dieses Verdrehte mit dem, also was wir erleben, ist ja, dass der David Copperfield eigentlich eine schöne Kindheit hat, obwohl sein Vater recht jung verstorben ist. Und schon als kleiner Junge möchte er Schriftsteller werden, Autor werden und ein Gentleman werden. Das ist ihm halt eben ganz, ganz wichtig. Er notiert sich laufend Sätze, die ihn bewegen, die sich schön anhören und wird von seiner Mutter und dem Babysitter, seiner Nanny, auch angespornt, das genauso zu machen. Aber er hat ein Problem, er kann nicht gut vorlesen und schon gar nicht, wenn jemand zuhört. Da hat er tatsächlich Angst davor und das wird später so ein bisschen ein Problem, weil seine Mutter ist ja eben Witwe und in England zu der Zeit kann man nicht Witwe sein, denn dann hat man keine Versorgung. Also tritt ein Mr. Murdstone in das Leben der jungen Familie.
Und die herrschsüchtige Schwester, die mir sehr gut gefallen hat.
Ja, auch großartig, ganz genau, die herrschsüchtige Schwester. Und die beide sind wirklich, also absolut nicht herzlich. Und der Mr. Murdstone meint halt, er müsste David Copperfield eben durch Schläge auch züchtigen, denn er hält ihn für sehr wenig intelligent, weil er halt eben nicht mal vorlesen kann. Der missbrauchte David wird dann halt in die Fabrik von Mr. Murdstone geschickt, ich habe keine Ahnung mehr. Die füllen irgendwas in Flaschen, aber
eigentlich
was
soll es, glaube ich, also es sieht eher aus wie Likör, aber es ist wohl, glaube ich, Wein, was auch so eine Anleihe ist an das Leben des Charles Dickens, der ja auch als Etikettenaufkleber in jungen Jahren gearbeitet hat. Er konnte übrigens, glaube ich, sehr gut vorlesen, weil er hat sein Geld auch mit als Vorleser verdient.
Ja, siehst du, da weißt du das mit dem Wein. Sehr gut. Schöne Hintergrundgeschichte. Ich glaube auch, dass das alles ziemlich wirklich, man sagt, glaube ich, auch, dass das der persönlichste Roman ist von Charles Dickens, so weit sogar, dass er den ursprünglich mal gar nicht veröffentlichen wollte. Geschweige denn, dass er ahnen konnte, dass das hier so eine große Geschichte in England wird. Hier ist es halt, dass wir den David Copperfield, toll gespielt von Dave Patel, wem der Name jetzt gerade nichts sagt.
Slumdog Millionaire
war seine große Durchbruchsrolle und seitdem sieht man ihn regelmäßig in Filmen. Er spielt immer den charmanten Charakter. Ich glaube, in der fiesen Rolle habe ich ihn noch nie gesehen. Aber das macht er hier halt eben auch super. Man nimmt ihm das alles ab. Und die Nebenrollen, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, ich finde, die sind alle traumhaft. Der kommt ja bei dieser Familie in London unter, von der Peter Capaldi halt eben das Oberhaupt ist. Die haben keine müde Mark auf der Naht. Abendessen sind also 4 Salatblätter und nur David Copperfield hat 3 Kartoffeln und ein Stückchen
Fleisch. Aber immer gute Laune, ne?
Gute Laune, genau.
Ja, über Peter Capaldi ist übrigens in dem Fall Mr. Micawber, glaube ich, heißt er. Und Anleihen an seinen Vater, der auch im Schuldturm sozusagen saß, wie auch Tamikawa später auch im Schuldturm sitzen wird.
Ja, und toll gespielt, total durchgeknallt, aber wirklich immer gut drauf, selbst als sie auf der Straße leben, der Mann auf der einen Seite, die Familie auf der anderen Seite, und die treffen sich später wieder. David macht sich halt dann irgendwann auf, seine gut betuchte Tante zu suchen, Tante Betsy Trotwood, gespielt von Tilda Swinton, und die kann ja tatsächlich alles spielen. Die ist auch am Anfang nicht so richtig überzeugt davon, dass er da bleiben sollte, aber er freundet sich sehr schnell mit ihrem exzentrischen Untermieter. Ich glaube, das ist im Film ist es ihr Cousin,
Mr. Dick.
Gespielt von Hugh Laurie. Mit dem freundet er sich sehr schnell an, denn Hugh Laurie oder Mr. Dick hat ein Problem. Er glaubt, dass der Geist des geköpften Ex-Königs in seinem Kopf rumspukt
und
verhindert, dass er klare Gedanken fassen kann. Das ist eine ganz tolle Anekdote und auch wie David Copperfield eben in der Lage ist, dem Mann zu helfen und dass der wieder ein bisschen aus sich rauskommt. Also wir sehen dann eigentlich, dass er versucht, seinem Ziel, Gentleman und Autor zu werden, immer näher kommt. Er geht dann auch auf eine Gentleman-Schule, macht da wieder Bekanntschaften. Da gibt es schwierige Bekanntschaften, da gibt es eine unbemerkte Liebe, einen hinterhältigen Charakter namens Uriah Heep, gespielt von Ben Whishaw.
Ich habe ihn geliebt.
Also, buckelig und zickelig und so, den möchte man am liebsten die ganze Zeit nehmen, aber er macht das echt großartig, dass du am Anfang wirklich denkst, so in der Schule, ach Mensch, komm hier, geh doch mal zum Kaffee trinken zu dieser armen Wurst, und dann geht er dahin und
mit der Mutter
merkt halt, und merkt im Grunde ja mit diesem 1 Kilo Frucht.
I like a heavy cake.
Das Geschirr bebt unter diesem Fruchtkuchen.
Das ist fantastisch, ich habe diese Szene mir bestimmt 3-mal angeguckt, ich fand das so toll, also das war so widerlich, das ist so widerlich.
Hervorragend. Aber es macht halt die ganze Zeit, und wirklich jeder Schauspieler, selbst die anderen kleinen Rollen, sind besetzt mit Schauspielern, die man aus anderen Filmen kennt. Name-Dropping ist jetzt hier gar nicht notwendig, weil die machen alle eins richtig gut. Sie machen einen tollen Job, indem sie jedem Charakter genau das Leben einhauchen, was der da braucht, damit diese ganze Geschichte, die ist ja keine Sekunde langweilig.
Ja, so ging mir auch so. Es ist ein einziger Rollercoaster, der skurrilen Charaktere. Also jeder hat irgendwie so sein Ding zu laufen. Tilda Swinton als seine Tante, die ihm als gleich zu Anfang diesen Trouble mit den Eseln hat und immer die Esel verjagen muss von ihrem Gelände, und ja, Mr. Dick mit den Drachen, mit wo er die Gedanken von King Charles ranbamselt und so weiter. Also jeder ist irgendwie sehr besonders, jeder ist seine eigene. Ich finde, von jedem Charakter könnte man ein eigenes Märchen schreiben. Jeder bringt sowas irgendwie eine Tiefe mit. Also hat mich jeder ist interessant.
Genau, ja. So ging es mir auch nicht. Ich meine, der Film ist fast 2 Stunden lang. Wir haben uns in den letzten Jahren angewöhnt, dass 2 Stunden schon das neue 90 Minuten ist. Früher waren die Filme nur so 90 Minuten. Hier haben wir wirklich von der ersten bis zur letzten Szene diese ganze, zum Teil auch Traumwelt und Theaterwelt, hast du ja eingangs auch schon gesagt. Es fühlt sich wirklich an, als ist das hier ein wirklich gut durchkonzipiertes Theaterstück. Und die ganze Ironie, die darüber kommt, die ganzen Gags, die sind jetzt alle nicht mit dem Holzhammer, sondern die sind einfach so charmant, dass du findest die ganzen Charaktere spannend und lieb, bis auf Uriah Heep. So, dass das also wirklich die, ich hatte die ganze Zeit Spaß und für mich ist das eine brillante Verfilmung. Es gibt zig Verfilmungen von diesem Stoff. Erst in den Ende der 90er kam eine zweiteilige BBC-Reihe raus, wo halb Hogwarts mitgespielt hat. Wer sich dafür noch interessiert. Aber diese Variante, die jetzt im September in die Kinos kommt, die macht wirklich von Anfang bis Ende Spaß.
Ja, ich finde auch diese ganzen kleinen Szenen, die, es macht einfach Spaß, das zu beobachten. Alleine zum Beispiel, kannst du dich entsinnen, als er das erste Mal in die Bibliothek, wo er dann als Anwalt arbeitet. Ist er als Anwalt, ja. Wo er jetzt erst einmal in diese Bibliothek geht und da knarren die Bretter. Er geht über den Boden da und er wird mit Argusaugen, schaut man ihn an und weil die Bodendielen quietschen und er lernt dann, auf diese Bohlen zu gehen, die nicht quietschen. Und das ist so eine süße Side-Story irgendwie. Ich finde das ganz toll. Oder auch zum Beispiel, die Liebe seines Lebens, Dora, die immer mit ihrem Hund spricht, also die den Hund sprechen.
Dumme Dora, ja.
Die so ein bisschen durchgeknallt, niedlich ist, irgendwie ein bisschen verrückt, aber er liebt sie. Das ist einfach, ja, ganz entzückend. Es ist wie ein Bilderbuch durchgucken der schrägen, skurrilen Charaktere.
Ja, genau. Und eigentlich, wir sehen ja, dass er auf einem guten Weg ist.
Ja.
Alles scheint sich, ich meine, kriegt eine Anstellung, lernt auch ein Mädchen kennen und der hatte eigentlich nicht zu erwarten, dass ihm da Steine in den Weg gelegt werden. Und dann kommt halt doch wieder so ein bisschen was anderes, weil der Reichtum dann plötzlich weg ist. Aha, daher kommt der deutsche Titel. Ja, genau. So einfach ist das manchmal. Das Geld ist dann nämlich irgendwann weg. Und es stellt sich halt eben die Frage, kann man ein Gentleman sein ohne Geld? Die Frage beantwortet der Film natürlich mit einem ganz klaren Ja. Man kann ein Gentleman werden aus sich heraus und aus dem, was man in seinem Leben eben aufbaut. Und wenn man, klar ist das cheesy, aber wenn man immer gut ist zu den Leuten, die einen umgeben und eben keine bösen Streiche spielt und die Leute nicht hintergeht, dann kann aus jedem am Ende was werden. Auf Rotten Tomatoes hat der Film momentan ein stabiles 7,5, das ist hier kein Fliegendreck. Das kann man hier mal gesagt werden, denn ich glaube, das ist leider einer der Filme, die vermutlich im Kino schnell untergehen. Jetzt kann es sein, dass die ganze Situation, in der wir stecken, dem Film gut tut, denn alles, was neu kommt, wird aufgesaugt. Und das hätte der Film hier auf jeden Fall verdient. In einem normalen Blockbuster-September wäre das wahrscheinlich eher schwierig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film zu sehen, macht's aus zweierlei Gründen. Einmal, um eurem Kino zu helfen, denn Kinos haben das bitter nötig. Auch in unserer Gegend wird demnächst ein Kino geschlossen. Und zweites Mal, ihr werdet mit einem Top-Film belohnt.
Ja, ich finde auch, also dieser Film hat wirklich ein aufmerksames Publikum verdient, weil es wirklich eine super Schauspielleistung ist. So kleine Miniszenen. Ich muss noch mal zurück zu Tilda Swinton in der Anfangsszene, wo sie zur Geburt ihres Neffen kommt, wobei sie aber eigentlich was ist denn ein weiblicher Neffe, eine Neffin? Eine Nichte.
Genau.
Eigentlich will sie die Nichte haben. Und du musst mal gucken, alleine die Situation, wie sie der Turgotty, der Markt, wie sie sie anguckt. Sie guckt ihr nicht in die Augen, sondern aufs Kinn. Und das wirkt so toll, schräg, besonders. Es macht die ganze Szene irgendwie, es sagt so viel über ihren Charakter in dem Moment schon aus, dass ich immer wissen will, was ist los mit der? Warum ist die so? So, und es ist einfach, ja, es ist wirklich toll zu sehen, wie die Schauspieler diese verrückten Rollen, so wie sie in denen baden können, finde ich. Und das hat mir am allermeisten bei diesem Film gefallen.
Ja, so geht's mir auch. Die exzentrischen Charaktere tun da wirklich an jeder Stelle, an der Stelle, um die Tante-Geschichte kurz abzuschließen. In der Sekunde, in der sie hört, dass es halt Junge ist, ist sie auch so schnell wieder aus dem Haus, wie sie vorher quasi gekommen ist und sich eingenistet hat. Das ist ja auch noch ganz charmant. Deswegen muss er sie ja später auch suchen, denn so richtig scharf war sie halt eben nicht mehr auf diese Familienbande. Aber alles geht am Ende gut aus. Das sehen wir schon am Anfang. Das ist übrigens kein Spoiler. Brauchen wir die Spoiler-Triangel hier nicht benutzen. Wir sehen ja, dass er am Anfang des Films eben auf die Bühne kommt, sein Leben erzählt. Wir durften teilhaben. Ich hatte Spaß dabei und ich würde jetzt dir mal das Wort zum das erste Wort zum Fazit überlassen und gerne auch eine Punktevergabe, wenn du magst.
Ja, also ein schöner Film für dunkle Tage, macht gute Laune, auch mit diesem positiven Vibe, mit dem David Copperfield durchs Leben geht, kann man sich eine Menge von abgucken. Viele schöne Bilder, Menschen leben in umgedrehten Booten am Meer, dieses viktorianische Bild die ganze Zeit und so, es war schön zu gucken. Ich kann den Film nur empfehlen und ich gebe ihm auf alle Fälle 4 Punkte, 4 Sterne, 4 Sternschnuppen.
Wunderbar, ja, mache ich mit, 4 ist komplett legitim, schöner Film. Könnt ihr euch gerne angucken. So, MJ, das war Nummer 1.
Ich hatte Spaß, ja. Und thank you for having me, wie man so schön sagt.
Und ja, gerne, gerne. Wenn ihr dem Telestammtisch weiter treu bleibt, werdet ihr mehr von mir, Mo, und auch von unserem neuen MJ hören. In den Shownotes kriegt ihr auch wieder zu sehen, wo man uns sonst noch antreffen kann. Der Martin ist recht aktiv mit Impro-Theater. Da kann der ein oder andere das mal sich live angucken, was er da macht. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Film, viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht.
Macht's gut. Au repertoire, wie der Franzose sagt.
Willkommen zu einer weiteren Besprechung im Rahmen des Fantasy-Filmfests. Ich bin Christopher und meine Kollegin heute bilde ich mir hoffentlich nicht ein. Das ist die liebe Lida. Bist du echt?
Das bin ich. Muahahaha.
Ich bin sehr, sehr erfreut darüber. Und wir besprechen heute Daniel Isn't Real. Es ist ein Horror-Thriller von Adam Egypt Mortimer. Und das Drehbuch stammt ebenfalls von ihm und Brian Delalouf, der auch den Roman schrieb, auf dem der Film basierte, mit dem Titel In This Way I Was Saved. In den Hauptrollen sehen wir Patrick Schwarzenegger, ganz genau, Arnolds Sohn, und dazu noch Miles Robbins, Nathan Reed, Sasha Lane, Hannah Marks und auch Mary Stuart Masterson. Lida, was erwartet uns in Daniel Isn't Real?
Wie der Titel schon andeutet, geht es um einen eingebildeten Freund. Nicht wenige Kinder haben sowas, so auch der kleine Luke, der nach einem traumatischen Erlebnis den etwa gleichaltrigen Daniel kennenlernt. Allerdings entwickelt sich dieser Freund, den nur er sehen kann, zu einer doch recht bedrohlichen Präsenz, weswegen die psychisch angeschlagene Mutter Lukes den Sohn anregt, diesen Freund sozusagen symbolisch zu verbannen, und damit verschwindet Daniel auch. Allerdings, irgendwann kommt Luke in die Pubertät, hat viele Probleme, ist verunsichert und auch durch die Belastung seiner inzwischen psychisch völlig zusammengebrochenen Mutter schwer eingeschlagen und erinnert sich an den doch stärkenden und ermutigen Einfluss dieses Daniels, und auf einen psychologischen Rat, der leider nicht ganz so hilfreich war, befreit er sozusagen diesen inneren Freund, diesen unsichtbaren Kompagnon, der auch sofort wieder auftaucht und erst Luke nahezu alle Wünsche erfüllt, aber immer mehr sich in dessen Leben einmischt, und langsam beginnt zwischen den beiden ein richtiger Kampf darum, wer im Körper und in Lukes Leben das Sagen hat, Daniel oder er.
Ja, das ist erst einmal genauso furchteinflößend und auch spannend, wie es sich anhört. Ich hatte mich im Vorfeld jetzt nicht mit dem Regisseur beschäftigt, was er so vorher gemacht hat, aber da hat man hier gleich gesehen, also wenn das ein Debüt war, bin ich schwer beeindruckt. Weißt du, ob das ein Debüt war?
Das ist der 2. Regiespielfilm von Egypt Mortimer.
Gut.
Also kein Debüt.
Ja, aber auch für einen Zweitfilm nicht schlecht. Also er hat auf alle Fälle ein Händchen für Atmosphäre, für atmosphärisch dichte Bilder und auch für einen enormen Spannungsaufbau. Das merkt man allein schon in dieser Eröffnungssequenz. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die hat mir doch zuerst ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell sofort da ins Getümmel stürzen und dass es so schnell so intensiv wird.
Das habe ich leider, oder sagen wir interessanterweise, ganz anders wahrgenommen als du. Mich hat der Film nämlich schwer gelangweilt und auch sehr enttäuscht. Das Beste fand ich noch war die Kameraarbeit und die Special Effects, die für einen B-Movie ziemlich oldschool, aber doch recht effektiv gemacht sind. Was der Film hier aber an Charakteren, Plot, Twists und Story repräsentiert, ist zusammengeschustert aus besseren Filmen oder zumindest populäreren, effektiveren Filmen, die viele von euch vielleicht gesehen haben. Zuerst in den Kopf kommt das was wie Donnie Darko, Fight Club, Jacob's Ladder. Der Film klaut sich das eine nach dem anderen zusammen und macht sich darüber nicht die Mühe, seine Figuren richtig aufzubauen. Zum Beispiel kann er auch die Frage, wer ist denn jetzt Daniel eigentlich? Ist er ein Dämon? Ist er irgendeine Art Body-Snatcher-Alien? Hat Luke eine gespaltene Persönlichkeit? Nie schlüssig beantworten. Der Film findet keine Richtung und schwankt immer hin und her und findet dann oft die unbefriedigendste Option von mehreren Möglichkeiten.
Ja, dass da nichts originell war, da stimme ich dir zu. Das war, in irgendeiner Weise hat man das alles natürlich schon mal gesehen. Nur ich fand es irgendwo erfrischend, dass mal bei einem Film, wo es um eine gespaltene Persönlichkeit oder um irgendeine Form von Schizophrenie ging, es mal nicht der Twist am Ende war, dass sich herausstellt, dass Antagonist und Protagonist sind ein und dieselbe Person. Du hast das in gefühlt jedem Film, der so eine Thematik behandelt. Deswegen war das hier mal nett, dass da hier die Karten von Anfang an offengelegt wurden. Ich fand, es hätte dem Film gut getan, wenn es tatsächlich nur um psychische Krankheiten ging. Weil wir erfahren ja im letzten Drittel ziemlich deutlich, dass Daniel nicht einfach nur eine Einbildung von Luke ist, sondern eben klar ein übernatürliches Wesen. Und da finde ich, der Regisseur auch ganz effektvolle Bilder, aber da schwingt er sich zu Höhen auf, die er nicht erreichen kann. Da, finde ich, entgleitet ihm der Stoff ein wenig, da wird es ein wenig zu überladen. Also wäre es wirklich nur ein reines eben Psychodrama gewesen, hätte das dem Ganzen doch, hätte daraus eine rundere Sache werden können.
Persönlich finde ich diese Metapher, psychische Erkrankung als dämonische Besessenheit in einem Horrorfilm darzustellen, so wie es hier in diesem Film umgesetzt wird, auch sehr problematisch. Es ist ja nicht zufällig so, dass bis in die Neuzeit hinein oder teilweise in religiös extremistischen Gegenden auch heute noch psychische Erkrankung als dämonische Besessenheit oder Verfluchtheit gedeutet wird, was extrem destruktiv ist, insbesondere für den betroffenen Menschen, oft zu deren Schädigung oder Ausschluss aus der Gemeinschaft, wenn nicht sogar zu deren Tod führt und damit aber auch in eine Art Ecke des Bösen stellt. Zum einen wird da die Verantwortung, etwas mit der psychischen Krankheit zu machen, die sozusagen zu heilen oder loszuwerden, völlig in die Hände des Betroffenen gelegt, nach dem Motto, du bist psychisch krank, löse jetzt mal das Problem und wenn nicht, dann ist es deine Schuld oder du bist zu schwach oder hast irgendwelche Charakterfehler oder du bist eben böse und musst dann sehen, wie du aus der Gesellschaft eben eliminiert werden musst. Also das traut dem Film ja zweimal auf, einmal in der Form von Luke und einmal in der Form von seiner Mutter, die auch so ein Stereotyp der hysterisch, krankhaft, verrückten Mutter, die dann schuld daran ist, dass ihre Kinder selber Probleme haben, darstellt. Das fand ich sehr, sehr fragwürdig, wie der Film das sagt. Und das ist nicht das Einzige, was mir unangenehm aufgestoßen ist. Daniel verkörpert so eine Art toxische Männlichkeit und der Film kritisiert das nie so richtig oder distanziert sich davon, sondern umarmt es eher, indem er ein sehr herablassendes Bild von den paar weiblichen Figuren, die da am Rande auftauchen, zeichnet.
Am Anfang sehe ich das auch so, dass Daniel quasi Luke ein bisschen unter die Arme greift, damit er ein bisschen besser mit den Mädels klarkommt und sich auch im Alltag ein bisschen mehr beweisen kann. Aber dann hast du ja diese eine Stelle, wo das ziemlich schnell aus dem Ruder läuft und wo Daniel dann Dinge tut, die Luke eigentlich nicht will. Also teilweise wird es am Anfang ein bisschen gut geheißen und ich habe mich gefragt, wo führt dann das jetzt eigentlich hin? Ich meine, der wird ihm doch einfach nicht immer nur mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber dann entgleitet es ja schon relativ schnell. Mit der Mutter, ich habe nicht ganz verstanden, warum die Mutter für den Plot überhaupt wichtig war. War das so eine Art Red Herring vielleicht? Weil was bringt es zu etablieren, dass die Mutter auch psychische Probleme hat, wenn Daniels beziehungsweise Lukes Probleme ja nicht wirklich davon herrühren? Also er hat sich zwar auch als Kind einsam gefühlt, aber er ist bei weitem halt nicht so, er hat bei weitem nicht so massive Probleme wie seine Mutter. Das sieht man ja auch, wenn er sie am Anfang dann besuchen kommt. Warum war die Mutter so, wenn doch das, was von Luke Besitz ergreift, eben von übernatürlicher Natur ist?
Zum einen wird ja durchaus angedeutet, dass Luke seine Verklemmtheit oder Zurückgezogenheit daher hat, dass er als Kind eben mit dieser Krankheit der Mutter völlig überfordert ist. Und zum anderen gab es in dem Film, das deutest du vielleicht etwas an, viele lose Handlungsfäden, die nie wieder richtig auftauchen oder nicht zufriedenstellend ausgearbeitet werden. Zum Beispiel dieser Aspekt mit dem viktorianischen Puppenhaus, in das denn eine Art symbolischer Verbannung Daniel, als Luke noch ein kleines Kind ist und Daniel sich zum ersten Mal gefährlich zeigt, verbannt wird. Dieses viktorianische Puppenhaus taucht einmal später wieder auf. So richtig ausgearbeitet wird das auch nie. Es wirkt dann auch mehr lächerlich und grobschlächtig, als dass es ein zufriedenstellendes Plot-Accessoire darstellt. Das ist auch immer wieder, wie der Film versucht, Bezug auf Kunst zu nehmen, ohne wirklich ein Verständnis von Kunst zu haben. Da hängt dann da irgendwann mal so ein Bild von Bosch an der Wand, dann sollen wir wissen, oha, wer Bosch an seiner Wand hängen hat, der kann nur des Teufels sein. Und dann wird dann einmal William Blake zitiert, ohne dass man ein Gefühl hat, dass der Regisseur oder Drehbuchautor überhaupt einen Plan davon hat, wer Blake war, was Blake geschaffen hat. Und wenn euch jetzt ein paar von den Kameraszenen vielleicht an Francis Bacon erinnern, ihr dachtet, wow, cool, die spielen auf Francis Bacon an. Tja, Jacob's Ladder war deutlich inspiriert von Francis Bacons Kunst. Und wenn man von Jacob's Ladder klaut, dann hat man auch so ein bisschen Bacon automatisch mit drin, selbst wenn man den Namen vielleicht noch nicht mal schreiben kann.
Ja, die künstlerischen Aspekte wurden, glaube ich, einfach nur eingestreut, um eben auch die Verbindung zwischen Luke und Cassie klarzumachen. Sie malt, er fotografiert, da ist irgendwas, womit die beiden connecten können. Dass sich der Film nicht intensiver damit nicht beschäftigt hat, war wohl einfach nicht der Fokus. Es ging einfach darum, er ist ein kreativer Kopf, sie ist ein kreativer Kopf und deswegen bahnt sich zwischen den beiden wohl eben eine Beziehung an. Aber was die Charaktere betrifft, also ich von den Darstellern fand ich alle soweit okay. Sagen wir mal, sie waren funktional. Aber ich war am positivsten überrascht wirklich von Patrick Schwarzenegger. Ich hatte ja keine Ahnung, dass er schon eine Weile im Business ist. Er hat davor auch in irgend so einer Nicholas Sparks-artigen Weichspülromanze mitgespielt, die ich nicht gesehen habe, auch nicht sehen will. Und das war jetzt hier das allererste Mal, dass ich ihn tatsächlich gesehen habe. Und ich finde, er hat eine enorme Präsenz. Er wirkte furchteinflößend in den Szenen, in denen er es sollte. Er wirkte am Anfang tatsächlich auch amüsant und charismatisch. Ich habe kurz ein paar News über den Film überflogen und habe dann gelesen, dass er seine Performance ein bisschen an Nicolas Cage orientiert hat. Ich finde, das kann man an einigen Stellen wirklich sehen, wenn er dann ein bisschen overacted. Aber ich fand, also er ist definitiv talentierter als sein Vater, kann man sagen.
Ich möchte insbesondere den jungen Darstellern hier im Film keineswegs ihr Talent absprechen. Mir ist Saoirse Ronan noch am besten aufgefallen. Beeindruckt war ich allerdings auch nicht. Sie tun ihre Arbeit, sie machen es nicht schlecht. Sie haben aber auch schwer zu kämpfen mit den unglaublich flachen Charakteren. Gerade Daniel sieht immer aus wie so ein Teenage Tyler Durden. Ja, das stört einfach nur und ist dann auch letztlich lächerlich und zerstört die Atmosphäre, die Kameraarbeit, Beleuchtung und die effektiven Sounds zum Teil aufbauen können. Auch die Dialoge sind unter Seifenopernniveau oft und man hat direkt das Gefühl, man könnte sie einfach weitersprechen, weil es so platt ist. Mich hat dieser Film leider schwer enttäuscht, denn von, wie gesagt, den Visuals, der Optik, den Szenenaufbau will es immer ganz viel sein, aber letztlich ist es eben mehr Style als Inhalt.
Das sehe ich auch so. Da hat man sich doch hier und da ein bisschen verhoben. Aber er hat für mich doch eine packende Atmosphäre aufgebaut. Wie gesagt, dieser sehr schnelle Anfang, der hat mich sofort mitgerissen, wo wir eben diese Tragödie in diesem Café sehen und dann eben auch, was für einen destruktiven Einfluss Daniel sofort auf Luke haben kann. Ich meine, diese Quick-Montage von Ereignissen, die sich da überschlägt, das fand ich wirklich gelungener Einstieg. Und ansonsten, wie gesagt, im letzten Drittel, da gehen mit dem Regisseur ein bisschen die Pferde durch. Die Bilder sahen zwar toll aus, aber auch wie der Konflikt aufgelöst wurde, vor allen Dingen der Showdown zwischen Luke und Daniel, war dann für mich auch etwas prätentiös, wo dann halt bestimmte Gegenstände zu bestimmten Waffen werden. Du weißt, was ich dann meine, das fand ich etwas, ja, das war mir dann auch ein bisschen zu albern.
Das war dann doch so ein bisschen mehr Luke Skywalker, wo ich dachte, jetzt reicht's aber wirklich. Also ihr seht, wir sind ein bisschen gespalten in unserer Meinung, passend zum Film. Wollen wir denn langsam zum Fazit kommen oder hast du noch was Wichtiges einzuwerfen?
Nicht mehr, außer dass, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, der Film wird tatsächlich neben dem Fantasy-Filmfest auch einen regulären Kinostart in Deutschland erhalten. In ausgewählten Kinos wird er am 9. September zu sehen sein.
Das ist für mich immer eine gute Nachricht, auch wenn der Film mich selber nicht so begeistert hat, freue ich mich über jeden Kinostart.
Ja, ich mich auch in dieser Zeit. Über alles, was das Kino erreicht, Hauptsache es wird gezeigt und Hauptsache Leute gehen rein. Leute, rettet das Kino, geht ins Kino, es ist momentan wichtiger als jemals zuvor.
Genau, Leute, nicht Tenet wird das Kino retten, ihr müsst das Kino retten, okay?
Genau. Ja, dann kommen wir zur Punktebewertung. Du kannst vergeben 0 bis 5
viktorianische Puppenhäuser.
Mir fiel der Begriff nicht ein, aber genau das meinte ich. Genau, viktorianische Puppenhäuser.
Dann gebe ich dem Film 1,5 viktorianisches Puppenhaus für die Darsteller und die Optik.
Ich gebe 2,5, weil die Probleme sind überdeutlich, aber ich sehe da Potenzial. Also der ist mal wieder einer dieser Fälle, wo ich sage, ein guter Regisseur braucht ein besseres Skript. Dann sehe ich da definitiv eine Zukunft für ihn in besserer Genrekost oder was auch immer er in Zukunft machen möchte.
Ja, die Story und die Vorlage, das war hier wahrscheinlich das Hauptproblem. Falls jemand von euch neugierig auf das Buch ist, da ist nach dem, was ich drüber gelesen habe, ich habe das Buch selber nicht gelesen, sondern nur etwas darüber. Übrigens Daniel, der Hauptcharakter. Ob das besser wird oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen.
Auf alle klingt aber spannend, ja. Gut, ich bedanke mich bei dir.
Gern geschehen.
Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Allen wünsche ich weiterhin schönes Gruseln und schönes Thrillen beim Fantasy-Filmfest. Zieht euch das diesjährige Programm rein. Es kann sich im Großen und Ganzen wieder sehen lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Tele-Stammtisch. Ich bin René von Renés Nerdcave und heute sind unter anderem zu Gast der Patrick von den Comic-Cookies.
Hi.
Und zum ersten Mal dabei der Max von Splashpage.
Hallo. Du hast eigentlich das FM vergessen, mein Schatz. Aber ist in Ordnung. Ja, ich bin zum allerersten Mal auch hier, hauptsächlich, weil ich dir so lange auf den Sack gegangen bin, René, dass du irgendwann gesagt hast, okay, irgendwie schleusen wir dich hier ein, ne?
Ich weiß nicht, wovon er redet.
Nee, überhaupt nicht. Aber ja, also es freut mich, dabei zu sein, weil ich habe den Podcast eigentlich schon längere Zeit gehört und bei uns kommt das Thema Filme ja eigentlich immer viel zu kurz. Dementsprechend bin ich dann sehr froh, auch hier mal über Filme reden zu können.
Ja, da sind wir doch auch sehr freudig, dass du heute zum ersten Mal dabei bist. So, und worum geht es denn heute? Heute geht es um einen Film, der auf dem Fantasy Filmfest 2020 läuft und es handelt sich um Frightberry. Frightberry ist ein Film von Ryan Kruger. Er ist aus Südafrika und spielt in Kapstadt. Der Film, ja, geht 99 Minuten und der Hauptdarsteller ist Gary Green und der Patrick erzählt euch jetzt, worum es geht.
Also es geht hier um den drogensüchtigen Barry und irgendwann nach einer durchzechten Nacht wird er von Aliens entführt und danach fremdgesteuert. Und dabei begegnet er vielen Leuten, die noch mehr Drogen spritzen wollen, mit ihm Sex haben wollen oder ihm irgendwas in den Mund stecken wollen. Und deswegen ist er ein bisschen angepisst und fängt an, ein bisschen um sich rumzumetzeln. Also so könnte man das im Groben sagen.
Ja, das trifft es eigentlich auf den Punkt.
Ja, ob er das jetzt immer so absichtlich getan hat oder ob das an all den Drogen liegt, ist frei zur Interpretation, würde ich sagen. Aber eigentlich passt das.
Ja, man muss dazu sagen, dass das, so wie ich es mitbekommen habe, so um eine, ja, das Regiedebüt von Ryan Kruger ist. Und der Hauptdarsteller Gary Green, der hier Barry spielt, der hat tatsächlich auch erst in einem Film mitgespielt. Und das war ein Film mit Rutger Hauer. Also man könnte es jetzt schlechter erwischen. Was sagt ihr zu Gary Green?
Also viele Lines hat er ja nicht, aber sein Schauspiel ist on point, ne?
Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann mal in einem Cage dreht ab Film neben ihm so ein bisschen overacten dürfte.
Ja. Ja, mich hat er tatsächlich öfters mal an Richard Brake erinnert, der in Rob Zombie 31 zum Beispiel oder in Three from Hell auch in eine, ja, ähnliche Kerbe schlägt.
Der, ja.
Man muss dazu sagen, beide würden sich optisch ergänzen.
Es wird nicht umsonst in dem Film gesagt, Junge, ich dachte, ich wäre hässlich, aber Bo Boy, du bist ja noch hässlicher.
Mich hat der Film auch so von diesen durchgeknallten, drogenartigen Farbtrips auch so wenig an Mandy erinnert. Also von der Farbpalette her, von dieser psychedelischen Musikuntermalung.
Ja, es ist halt mittlerweile dieser typische Horror-Trend, lass mal Neonfarben reinpacken, dann sieht es irgendwie freakiger aus. Also gibt ja mittlerweile mehrere Filme, die das machen. Die Farbe war ja da auch jetzt ein guter Kandidat für.
Ach, die Farbe, genau.
Über den will ja auch niemand mehr reden.
Also ich hatte mit der Farbe mal einen Spaß.
Ich habe die Farbe noch nicht gesehen. Aber die Farbe in Fred Berry war okay.
Und René, wenn ich dich noch berichtigen darf, Ryan Kruger hatte davor schon mal einen Film gemacht, aber das ist halt wirklich sein zweiter Film jetzt, Fred Berry.
Ja, dann war ich ja fast richtig.
Du warst fast richtig.
Ja, Fred Berry. Ich muss tatsächlich sagen, der Film hatte seine Momente. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich wirklich voll aufnahmefähig war, weil ich den Film morgens geguckt habe. Aber ich konnte auf jeden Fall gut in den Tag starten. Danach war ich definitiv wach.
Ich erinnere mich an lustige Unterhaltung.
Mich hat der vom Psychedelischen auch so leicht so, also da sind für mich so leichte David Lynch oder auch Lars von Trier-Vibes geschwungen. Ich sage nur Geburt, das hat so ein bisschen an Lars von Triers Geist erinnert, da gab es so eine ähnliche Stelle mit Udo Kier.
Ja, das wäre auch so ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Man muss einfach sagen, Barry oder vielmehr das Alien, was in Barry lebt, hat ein richtig starkes Sperma. Das kann man nicht anders sagen.
Naja, also ein Kondom reicht ja trotzdem aus. Das heißt, so stark kann es nicht sein.
Aber wenn nicht, uiuiui.
Wenn nicht, dann ja, dann ist Party angesagt.
Außerdem möchte ich jetzt an den Typen auf der Toilette erinnern. No Spoiler, aber da geht die Party ab.
Oh ja, stimmt.
Ja, aber ich mag halt die Art, wie er es auch spielt. Er sieht total, sogar komplett hilflos aus, wenn er mit einer Kettensäge am Rumtanzen ist. Also irgendwie hat er so eine leicht bemitleidenswerte Ausstrahlung.
Ja, he looks the part, ne? Ja. Also das Letzte, was ich an dem Film kritisieren würde, wäre das Schauspiel vom Hauptdarsteller. Ja, das ist wirklich on point. Es sind halt eher andere Sachen, die mich an dem Film stören. Vor allem
halt,
vor allem halt dieses, weißt du, der Film ist so weird und wenn irgendwie alles in einem Film weird ist, dann erwartet man es irgendwann und dann ist gar nichts mehr weird, weil halt alles weird ist.
Ja, ich finde, ich finde, Gary Green hat ein sehr unkonventionelles Schauspiel, aber er macht es fantastisch. Also ich habe ihm zu jeder Zeit diese Rolle abgekauft und so crazy es klingt, aber der Mann passt richtig gut, sowohl optisch als auch von der Darstellung.
Genau, ich glaube, das liegt aber auch einfach schon am Aussehen.
Ja.
Also, die sehen alle so ein bisschen weird aus, da war nicht umsonst der Spruch. Ich dachte, ich wäre hässlich, du hast hier wirklich so diese Hinterwäldler-Kneipen, die du überwiegend siehst. Dann hast du richtig schön verranzte Städte und dann muss Barry sich da auch durchschlagen oder wird wie so ein Super Mario auf Drogen durch die Gegend gesteuert und rumgeschleudert. Also das passt alles hier irgendwie.
Welche Szene ich wirklich, nennen wir es interessant fand, war diese Disco-Dance-Scene und seine Gesichtsspastiken.
Ach ja, oh ja, das war großartiges Schauspiel. Also solche ähnlichen Dinge können dir tatsächlich passieren. Je nach Drogen fängt nämlich deine Zähne echt an zu klappern, wie so, keine Ahnung, die von einem Skelett.
Hat da etwa jemand Erfahrung?
Nee.
Ja.
Lies dir mal solche Beschreibungen durch, wo dann steht, ja, die Zähne klingen so, als würdest du Glas zermahlen und sonst was.
Ja, das kommt hin. Ich muss auch sagen, die längste Zeit hat der Film mich einfach so an alte, weirde MTV-Musikvideos erinnert. Weil es ja, war einfach genau auch, dieser Vibe.
Oder wenn du Rutger Hauer erwähnst, dann hat er auch so leicht Hobo with a Shotgun-Vibes.
Yes, sir. Und ich liebe den Hobo with a Shotgun.
Ja, wir dürfen dazu nun noch nicht, nur nicht allzu viel sagen.
Ja, es gibt diesen Film, aber wir haben nie was dazu gesagt.
Genau, dieser Film ist beschlagnahmt. Wir dürfen dazu nichts sagen. Er erinnert nur von der Farbgebung an die geschnittene Version, die man ja legal sehen darf. So.
Ja, apropos geschnitten. Erinnert ihr euch an die Hotdog-Szene?
Ja.
Jetzt ein kleiner Fun-Fact. An die Hörer, es gibt eine Szene in dem Film, wo ein Hotdog gegessen wird. Appetitlich ist anders. Tatsächlich habe ich mir an diesem Tag unbewusst einen Hotdog gekauft. Und als ich ihn vor mir hatte, dachte ich an diese Szene und dachte mir so, oh Gott. Lecker war er trotzdem.
Hast du ihn dann genauso abartig gegessen?
Meine Arbeitskollegen sagten nein, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja. Aber ja, also was halt auffällt, würde ich sagen, jetzt schon nach 10 Minuten ist, so viel Handlung gibt es in dem Film eigentlich nicht zu bereden, weil Barry halt einfach von Situation zu Situation einfach reinstolpert und eh schon komplett auf Drogen ist. Das heißt, die Orientierung ist eh zu jedem Zeitpunkt einfach weg. Und dann hangelt sich der Film, wie gesagt, halt von Szene zu Szene, bis er dann nach 99 Minuten dann auch irgendwann endet.
Ja, man muss dazu sagen, Man muss dazu sagen, der Film basiert tatsächlich auf einem gleichnamigen Kurzfilm.
Genau.
Und den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber tatsächlich würde es mich interessieren, ihn mal zu sehen.
Einfach
für den Vergleich.
Ich habe ihn gesehen und der Kurzfilm ist eigentlich quasi einfach nur eine Szene von Wie verhältst du dich auf Heroin?
Verstehe.
Das ist alles. Also da gibt es diese ganzen Alien-Allüren oder so, sind da gar nicht drin. Es ist halt einfach nur der gleiche Schauspieler, der ähnliches Schauspiel abzieht. Und ja, nach 3 Minuten endet das Ding dann auch.
Okay, das ist wirklich
ein Kurzfilm.
Macht
er dann in dem Fall Method-Acting oder kann er einfach nur gut Drogis spielen?
Vielleicht macht er kein Method-Acting, aber vielleicht hat er schon Erfahrung damit und weiß deshalb einfach, wie man sich verhalten soll. Das ist ja auch möglich.
Ja, aber man kann den Film ja wirklich so am besten zusammenfassen, dass er ein 99-tiger audiovisueller Drogentrip ist, teilweise fast schon albtraumartige Bilder hochbeschwört, fährt damit nichts anfangen kann, der sitzt einen falschen Saal. Ja. Aber wer mit solchen Filmen seinen Spaß hat, der dann am besten mit Kumpels und den genügenden Sicherheitsabstand rein und dazu am besten ein kaltes Bier trinken, da wird man dann am meisten Spaß damit haben.
Ja, das frage ich mich halt, weil der Film ist mir dann an manchen Stellen doch zu ernst dafür, dass man einfach jetzt sagt, jo, Kumpels alle gemeinsam ins Kino, paar Bierchen zischen und dann hat man Spaß dabei. Weil dann ist er dann von den Thematiken manchmal doch zu hart, um einfach nur ständig drüber lachen zu können. Oder seht ihr das anders?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt mit einer Gruppe Kumpels den Film genauso gucken würde wie alleine.
Ja,
einfach weil er manchmal in gewissen Szenerien, wie du schon sagst, tatsächlich relativ deep wirkt. Und manchmal dann aber wieder dieser Fremdschämfaktor. Was sagt Patrick dazu?
Ich finde, das ist halt auch wirklich wieder so ein Kennzeichen von Trash, dass es sich manchmal zu ernst nimmt. Aber gerade bei diesen Themen, gerade bei der Inszenierung, ist es halt für mich so, dass dann wirklich diese Stimmung von der einen auf die nächste Sekunde umswitchen kann und man ist schon wieder halb am Lachen. Also schwer zu sagen, aber ich habe mit Kumpels schon schlimmere Filme gesehen, zum Beispiel Venom.
Ja, aber da kann man halt 24/7 drüber lachen.
Ja, vor allem kannst du dann zusehen, wenn deine Venom-Fans neben dir so leicht desillusioniert werden, weil sie gedacht haben, das könnte ein guter Film werden.
Naja, die Hoffnung war da, I guess.
Ja, ja.
Ich würde auch sagen, dieser Film kann man sehr schnell herausfinden, ob es etwas für einen ist oder nicht, wenn man sich einfach den Trailer anschaut. Weil ich glaube, ich habe selten einen Trailer geschaut, der so auf den Punkt einfach den Film definiert von der Atmosphäre her, dass du direkt weißt, okay, das ist überhaupt nichts für mich oder da bin ich dabei. Und du, René, du hattest mir den Trailer ja auch geschickt und ich dachte mir so, oh, was wird das jetzt wieder für weirde Scheiße? Aber ich dachte mir so, hey, komm, ist egal, machen wir mit.
Meine erste Reaktion gestern war ja wirklich, was zum Hirnfick habe ich da eben gesehen?
Ja, da.
Ich muss sagen, so eine ähnliche Reaktion hatte ich natürlich schon bei einigen Filmen, aber manchmal so von der Art der Szenerie hat der Film mich sehr an Bad Taste erinnert von Peter Jackson. Ich finde so, also nicht von der Darstellung oder so oder von diesem noch drastischeren Trash-Faktor, aber manchmal gerade am Anfang kam mir das irgendwie so vor, dass es in dieselbe Richtung geht. Gerade so am Anfang, als der Alien gerade Besitz von Barry ergriffen hat. Irgendwie, auch wenn es komplett gegensätzlich ist, hat es mich trotzdem daran erinnert.
Und seid ihr die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das Alien ihn steuert?
Ich habe es mir irgendwann durch diese unkoordinierten Bewegungen schon gedacht.
Weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt durch all die Drogen, ob Barry einfach so immer mal wieder aussah und so. Er ist auf einmal kurz da, bemerkt so, wo bin ich jetzt hier gelandet, bewegt sich kurz und dann ist er schon wieder weg. So hatte ich mir dieses Verhalten erklärt.
Ja, man könnte auch davon ausgehen, dass er vielleicht wirklich auf einem echt krassen Trip ist.
Ja, eigentlich müsste er ja tot sein. Also das Alien hat ihn definitiv vor dem Tod bewahrt. Was er da alles an Drogen konsumiert hat, hätte er schon 10-mal sterben müssen dabei.
Ja, aber Ozzy Osbourne lebt auch noch.
Ja, aber der hat auch eine Linie Ameisen gezogen. Dementsprechend ist der Typ einfach immun gegen alles.
Wahrscheinlich hat er auch damals in der Corona-Fledermaus den Kopf abgebissen und sich da das Ganze schon einverleibt.
Das Immunsystem war da schon gegen alles gefeit. Das hat schon gar nichts mehr gebracht.
Ja, eigentlich hätte nur Paranoid gefehlt auf dem Soundtrack von Black Sabbath. Ja, aber wo wir schon bei Musik sind, was sagt ihr denn zum Score von dem Film?
Den fand ich klasse. Also er trifft die Atmosphäre sehr, sehr gut und ist, glaube ich, für mich auch das Highlight des Films, jetzt mal abgesehen von teilweise sehr lustigen visuellen Spielereien.
Wie siehst du das, Patrick?
Ja, so der Metalhead, aber diese Stimmung, die Musik unterstreicht die Stimmung sehr gut. Da würden wahrscheinlich auch brachiale Metal-Sounds oder sonstiges Hip-Hop-Geklatsch oder sonst wie ein Fremdkörper wirkt. Es ist jetzt nicht die neueste Idee, das mit psychedelischen Sounds zu untermalen, aber es trifft diese Stimmung eben super wieder.
Ja, dem würde ich mich anschließen.
Jetzt nicht zwingend so viele psychedelische Sounds, sondern einfach auch sehr viel harte Technomusik.
Ja, das fällt bei mir unter psychedelisch.
Okay, in Ordnung.
Neue Genres tun sich auf.
Oh, wow. Und ich muss auch sagen, bei der Endszene, da lief ja tatsächlich traurige Musik und ich dachte mir so, oh, okay, der Score kann das dann aber auch, weil ich wurde sogar ganz, ganz leicht emotional gegen Ende.
Ich habe fast damit gerechnet, dass sie das Lonely Man Theme von Hulk da spielen.
Ja, Fred Berry, Crazy Shit.
Crazy Shit?
Der Film läuft ja auf dem Fantasy Filmfest. Würdet ihr es bereuen? Würdet ihr den auf dem Fantasy Filmfest sehen? Oder würdet ihr gezielt reingehen und sagen, das hat sich gelohnt?
Also von dem, was auf der Seite des Fantasy Filmfests als Beschreibung stand, hätte es mich wahrscheinlich jetzt eher weniger interessiert. Einfach weil es halt heißt, so ja, ist ein weirder Trip und mehr Erklärung bekommst du nicht. Und du denkst dir dann so, okay, jetzt weiß ich nicht so wirklich, was das für eine Art Film wird. Und ob ich da jetzt reingehen muss, weil alle anderen Filme, die auf dem Fantasy-Filmfest gezeigt wurden dieses Jahr, scheinen halt etwas mehr Narrative zu besitzen und dementsprechend auch etwas mehr Tiefe als dieser Film.
Bewertung würde ich an eurer Stelle auch noch abgeben, aber ich kann sagen, dass das Fantasy-Filmfest eben immer wieder gut ist, auch für junge Regisseure, die sich etablieren wollen. Und da finde ich schon, dass auch so ein noch relativ Unerfahrener dann tatsächlich seinen Freiraum und mal so ein bisschen experimentieren darf. Von daher, ich habe diesen Film nicht bereut, da habe ich schon deutlich schlechtere vom Fantasy-Film festsehen müssen. Ich hätte das Kinoticket nicht bereut, auch wenn es da wahrscheinlich ein paar mehr gibt, die mich ein bisschen mehr interessiert hätten. Wie gesagt, ich würde da mit Kumpels reingehen. Da kann man sich drüber streiten.
Ja, ich würde mich der Meinung eigentlich anschließen. Also bereut würde bereuen würde ich es auch nicht, den Film im Fantasy-Filmfest zu sehen, weil ich ihn halt auch recht experimentell fand. Ich tatsächlich finde, dass der Darsteller Gary Green einen echt guten Job gemacht hat. Und ich finde, der Film hat auf jeden Fall ein paar ordentliche Ideen, die vielleicht ab und zu nicht wirklich zu Ende gebracht worden sind. Aber ich finde, weiß nicht, so aus Trash-Sicht ist der Film schon ganz ordentlich und bringt ein paar, ja, bringt so ein bisschen neues Leben in die Bude.
Ich würde ihn mal gar nicht so als Trash-Film bezeichnen, weil unter Trash verstehe ich halt immer wirklich Filme so, wir hatten viele Ambitionen, aber sind halt kolossal daran gescheitert. Und technisch ist der Film ja eigentlich absolut solide. Und ich will auch den, also nicht falsch verstehen, ich fand den Film jetzt auch nicht schlecht. Es war halt bei mir einfach nur dieses Leck an Story, wo ich dadurch einfach relativ schnell das Interesse an dem Film verloren habe, weil ich wusste, okay, hier wird dir nicht viel erzählt. Hier kommt nicht mehr sonderlich viel, außer dass es halt weird und abgefahren ist.
Welche Bewertung würdest du dem Film dann geben?
Ja, das finde ich schwer zu sagen. Ich habe vor ein paar Tagen mit René auch drüber geschrieben und ich habe ihm auch gesagt, so hätte der Film eine etwas interessantere Handlung, wäre das wahrscheinlich eine solide 7 geworden. Jetzt tendiere ich eher so zwischen einer 5 und einer 6.
Okay.
Wie würdest du ihn einordnen, Patrick?
Als Film solide, wenn man da noch diese Trash-Sicht, also als normalen Film würde ich dir eine 2,5 von 5 geben, weil er als normaler Film einfach solide ist, aber wenn man das so unter diesem psychedelischen Trashing-Faktor berücksichtigt, dann würde ich dem eine 3 von 5 geben, einfach weil Spaß machen kann, wenn man sich denn drauf einlassen will.
Ja, da liegen wir ja dann eigentlich relativ nah beieinander, Patrick.
Cool.
Ja. Ich würde mich im Kern eigentlich der, ja, euren Meinungen anschließen. Unter dem Blickpunkt, dass er wirklich halt schöne Ideen mit sich gebracht hat, eine sehr authentische Atmosphäre rübergebracht hat und ich die Tatsache, dass der Film in Kapstadt spielt, auch echt sympathisch fand, weil das ist einfach mal was Neues. Ich kenne mich jetzt tatsächlich keinen Film so aus dem Kopf raus, der in Kapstadt spielt. Und ich finde gerade so die etwas ärmeren Gegenden werden da ganz realistisch eigentlich beleuchtet. Das fand ich auf jeden Fall relativ sympathisch an dem Film.
Ich dachte ja legit, dass der Film die ganze Zeit in Schottland oder so gespielt hätte.
Okay.
Von der Art einfach, wie die Leute reden, weil ich so, ja, das klingt wie schottisch.
Also von der Pub-Ansicht könnte man da wahrscheinlich auch auf die Schlüsse kommen, aber wenn du dann mal so Außenaufnahmen siehst,
ja,
sieht
klar.
Das dann nicht mehr ganz so sehr aus.
Definitiv. Aber das war halt so meine erste Vermutung, als sie angefangen haben zu reden. Und ich war so, oh, the Brits.
Das ist interessant. Ja, back to topic. Ich würde dem Film wahrscheinlich auch sowas zwischen 5 und 6 von 10 oder 3 von 5, 2,5, irgendwie sowas in die Richtung. Ich finde das wirklich schwierig zu definieren bei dem Film.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, es ist jetzt kein Totalausfall und man kann auf jeden Fall Spaß mit dem Film haben.
Ja, das klingt doch nach einem schönen Schlusswort für diesen Film. Fred Berry läuft auf dem Fantasy-Filmfest und alle Fans von etwas absurderen Filmen und frischen Ideen sollten sich da auf jeden Fall mal schlau machen und ihn einfach mal gucken. Ich hab's nicht bereut und ihr scheinbar auch nicht. Das spricht für den Film und nicht gegen den Film. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch. Es hat viel Spaß gemacht. Und habt ihr noch was zu sagen?
Wenn ihr überhaupt keine Lust auf den Film habt, schaut euch zumindest die Szene an, wo Barry anfängt zu fliegen, weil die ist einfach objektiv großartig.
Oder wo er anfängt zu tanzen, die ist auch klasse gespielt.
Genau, also auf jeden Fall die beiden Szenen, die sollte man gesehen haben, ganz egal, ob der Rest der Thematik einen interessiert oder nicht.
Dem kann ich nur zustimmen. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.